Liebe Gemeinde, ich freue mich heute bei euch predigen zu dürfen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Micha, ich bin 27 Jahre und ich bin hier in dieser Gemeinde groß geworden, aufgewachsen. Aber die letzten 6 Jahre war ich weg zum Theologiestudieren und jetzt bin ich für 2 Monate hier mit meiner Frau Sarah, die sitzt hier vorne neben Mariko und da findet man uns auch meistens sonntags hier oben in der Ecke. Genau, wir ziehen ab April nach Berlin. Und ich freue mich jetzt, den nächsten Monat auch noch mit euch verbringen zu dürfen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich hier mal predigen werde, aber Gottes Wege sind anders und besser als unsere. Und ich würde jetzt gerne noch zu Beginn einmal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass wir es haben dürfen. Danke, dass du unsere Herzen anrührst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich bitte dich jetzt, dass du ja, unsere Herzen öffnest für dein Reden, dass du ja, meine Worte segnest, dass sie deine Worte werden. Und ich bitte dich wirklich, dass du uns veränderst. Ich danke dir, Jesus. Amen. Ich werde heute über ein Thema sprechen, was mein Leben und mein Herz verändert hat. Und zwar ist der Predigttitel Gottes Nähe verändert dein Leben. Wie komme ich darauf, dass Gottes Nähe dein Leben verändert? Und warum ist das hier für jeden im Raum wichtig? Also zum Anfang erstmal die Grundlage. Die haben wir eigentlich heute auch schon gehört. Wir sind von Gott geschaffen und wir sind für die Beziehung zu Gott gemacht. Das heißt, Gott hat sich eigentlich gedacht, dass wir für seine Nähe gemacht sind. Allerdings durch die Trennung der Sünde ist das jetzt nicht mehr so, dass wir direkt in seiner Nähe sind, sondern wir sind gerade in einer Zwischenzeit, wo wir getrennt sind. Erst im Himmel werden wir wieder ganz bei Gott in seiner Präsenz sein. Aber eigentlich brauchen wir Menschen die Begegnung mit Gott. Und warum ich das auch aus der Bibel erkennen kann, möchte ich an 3 verschiedenen Vorbildern erklären. Und zwar an Mose, Josua und David. Warum wähle ich biblische Vorbilder? Ich glaube, dass wenn wir in unserem Leben wachsen wollen im Glauben, dann suchen wir in Gottes Wort nach Antworten und sollten uns auch daran orientieren. Weil ich habe in den letzten 6 Jahren in meines Studiums habe ich halt gemerkt, es gibt so viele verschiedene Glaubensrichtungen, Gemeinden, es gibt Baptisten, es gibt Pfingstler, Landeskirchler und alle machen das irgendwie verschieden. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte wirklich Jesus nachfolgen, nicht irgendeiner Tradition, nicht irgendeiner Prägung, nicht meiner Mutter oder meinem Vater, sondern das, was in der Bibel steht. Und deswegen habe ich uns 3 biblische Vorbilder rausgesucht. Und das erste Vorbild ist Mose. Mose wurde als Sprachrohr von Gott benutzt, um das Volk Israel zu leiten. Und ich glaube, von ihm können wir sehr viel lernen. Und ich habe 2. Mose 33 für uns rausgesucht. Dort sehen wir das Herz von Mose, wie er sich nach Gott ausstreckt und wir sehen gleichzeitig auch Gottes Gnade. 2. Mose 33, 15 bis 19. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Also dieses Angesicht suchen, was Mose eben tut. Mose sagt, wir brauchen das Angesicht. Das ist eben die Nähe Gottes. Im Alten Testament wird das Angesicht genannt. Mose hat also eine Sehnsucht und wir sehen sogar, dass Mose sogar persönlich sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also Mose hat wirklich eine tiefe Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Und man muss sich vorstellen, das war eine sehr, sehr mutige Frage, die Mose Gott gestellt hat, weil eigentlich im Alten Testament durfte keiner Gottes Herrlichkeit sehen, keiner durfte Gott sehr nahe sein, weil in Gottes Nähe müssen die Menschen sterben. Das hat Gott dann auch direkt danach gesagt. Die Menschen, du darfst nicht meine Herrlichkeit direkt sehen, weil du musst sonst sterben, weil eben Jesus noch nicht für die Sünden gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt im Alten Testament war es noch so, dass die Menschen geopfert haben und Gott nicht direkt begegnen konnten und kein ultimatives Opfer wie Jesus es gab. Und deswegen ist es sehr mutig, was Mose hier fragt. Und umso schöner finde ich es, wie Gott eben reagiert. Gott stellt Mose später in eine Felsspalte, hält seine große Hand davor und zieht vorbei und Mose darf seiner Herrlichkeit hinterher schauen. Das heißt, die maximal mögliche Gnade, die im Alten Testament möglich war, lässt Gott Mose erfahren, aufgrund seiner mutigen Bitte. Und das ist auch das, wo ich sage, da habe ich mir ein Vorbild genommen. Ich möchte mutig Gott fragen nach seinem Angesicht. Und jetzt komme ich zum nächsten Beispiel, und zwar dem Nachfolger von Mose, und zwar Josua. Und das sehen wir genauso auch in der gleichen Bibelstelle, und zwar in 2. Mose 33, 8 bis 11. Dort steht: Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang des Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem inneren Zelt. Also für mich ist interessant, vor allem Vers 11. Da sehen wir zum einen wieder, dass Mose eine intensive persönliche Beziehung zu Gott hatte. Und zum anderen sehe ich eben auch Josua. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Josua war. Josua war einer von den Kundschaftern, die das Land Kanaan erkunden durften, das verheißene Land. Und Josua war einer von denen, die gesagt haben, wir brauchen keine Angst vor den Riesen haben, die in diesem Land wohnen. Wir brauchen keine Angst haben vor diesen Völkern. Wenn Gott uns dieses Land verheißen hat, dann wird er uns das auch schenken. Die anderen, außer Kaleb noch, die hatten alle Angst und haben das Volk komplett verängstigt. Aber Josua, das war ein Jahr später oder zwei Jahre später, war eben ein Mann Gottes. Und hier sehen wir eben Josua schon in jungen Jahren, wie er eben bei dem Zelt blieb. Das Zelt war der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Also damals war es nicht so wie heute, dass wir Gott überall begegnen konnten, sondern Gott war an einem bestimmten Ort, und zwar dem Zelt der Begegnung. Und deswegen war Gott da in einer Wolkensäule. Und wenn du zu Gott sprechen wolltest, wenn du Gott nahe sein wolltest, dann musstest du auch zu diesem Zelt gehen. Und das hat Mose gemacht. Und bei Josua ist eben das Detail, was wahrscheinlich viele noch nicht gesehen haben, Josua blieb eben an diesem Ort. Er blieb in der Nähe Gottes. Und ich glaube, dass das auch sein Herz vorbereitet hat, warum er am Ende auch der Nachfolger von Mose werden sollte, weil sein Herz auf Gott ausgerichtet war. Und als nächstes Beispiel möchte ich König David nennen. David wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Also ein Herz, was Gott gefällt. Und ich glaube, jeder von uns hätte gerne am Ende seines Lebens, dass Gott unser Herz so beurteilen würde, dass wir ein Herz haben, was Gott gefällt. Und er hat immer wieder in dem Psalm Einblick gegeben, wie seine Gottesbeziehung war. Und da könnte ich jetzt 100 Stellen nehmen, aber keine Angst, ich habe eine einzige nur rausgesucht, und zwar Psalm 27. Da geht es um die Gemeinschaft mit Gott. Und da spricht David zuerst davon, dass er eines unbedingt möchte, und zwar er möchte im Hause des Herrn bleiben und zu schauen die schönen Gottesdienste. Das heißt, ihm ist genauso wie Josua wichtig, er möchte im Hause des Herrn, in der Nähe Gottes sein. Und dann in Psalm 27, 8 bittet er: Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch ich, Herr, dein Angesicht. Das heißt, David bittet Gott auch, genauso wie Mose. Er sucht, er will in der Nähe bleiben und bittet Gott. David vereint quasi das, was Mose hat und das, was Josua hat. Und dieses Verlangen nach Gottes Nähe, das sehe ich bei vielen biblischen Männern. Und jetzt habe ich noch gedacht, nehme ich ein Vorbild, was auf jeden Fall wir alle haben, und zwar Jesus. Wie hat Jesus denn die Nähe Gottes gesucht? Und da habe ich 3 Bibelstellen rausgezogen, da hätte man noch mehr nehmen können. Und zwar Markus 1, Vers 35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Lukas 5,16, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Matthäus 26,36, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Also Jesus hat sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen. Aber wie Andi heute über Einsamkeit beim Einstieg geredet hat, Jesus war eben nicht alleine, sondern Jesus hat gebetet. Und Gebet ist, auch wenn es sich für uns manchmal so anfühlt, Gebet ist eigentlich kein einseitiger Monolog, wo nur wir reden, sondern Gebet ist ein Gespräch mit Gott, wo wir ihm begegnen dürfen. Und heute ist es auch das Geniale, wir müssen nicht mehr an einen bestimmten Ort wie Josua, wir brauchen kein Zelt mehr, sondern wir können Gott überall begegnen. Dadurch, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünde, sind wir, wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir rein vor Gott und dürfen jederzeit vor Gott kommen. Und Jesus war auch rein vor Gott. Er konnte jederzeit zu Gott beten und Gott hatte mit ihm Gemeinschaft und konnte auch mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn Jesus das immer wieder gebraucht hat und das gerade nach intensiven Tagen, man muss sich vorstellen, Jesus hat stundenlang Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, gepredigt und danach brauchte er intensive Zeit mit Gott, um die Kraft eben wieder aufzutanken, um wieder neuen Mut zu bekommen und auch einfach erfüllt zu sein. Und wie viel mehr brauchen wir das, die nicht der Sohn Gottes sind? Und ein Mann, der hat 1500 Jahre später gelebt, der hat daraus ein kleines Prinzip gemacht, wie man das in seinem Leben umsetzen könnte. Und zwar mit diesem Gebet, das erfüllt und danach bekomme ich wieder Kraft. Und zwar hat Martin Luther, das habe ich im Studium gelernt, gesagt, ich habe so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden Gebet verbringen sollte. Oder wenn ich nur einen einzigen Tag des Gebets vernachlässige, verliere ich viel vom Feuer des Glaubens. 3 Stunden ist natürlich sehr, sehr viel vorher und ich weiß auch, habe ich auch noch nie ausprobiert, 3 Stunden, aber ich habe versucht, das Prinzip mal zu leben während meiner Studienzeit. Und zwar musste ich immer wieder, einmal musste ich eine Bachelorarbeit schreiben, ich musste aber viele Sachen schreiben und ich habe mir vorgenommen, mich vorher bewusst Zeit mit Gott zu verbringen und dann diese Arbeit zu schreiben. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich das nicht gemacht habe, dann kam ich nicht voran, dann stand ich auf dem Schlauch, mir fehlte die Kraft, mir fehlte die Inspiration, mir fehlte die Freude, weil ich kein guter Student bin, also wusste ich, es muss aus Gottes Kraft kommen. Und dann habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn ich gebetet habe, wenn ich mir diese Zeit genommen habe, dann lief es, dann kam da so ein Flow rein, wo ich selber nicht dachte, dass es möglich ist. Und manchmal, wenn ich es vergessen habe, dann habe ich 1-2 Stunden da gesessen und dachte, ich habe nichts zustande gebracht und dann ist mir eingefallen, ach ja, ich habe gar nicht mich vorher füllen lassen. Und das ist das Prinzip, was Luther eben gegeben hat und was ich wirklich selber am eigenen Leib erfahren durfte. Wenn ich vorher zu Gott gegangen bin und mich füllen lassen habe, dann hatte ich Kraft für Dinge, wo ich eigentlich nicht hatte. Und das gleiche Prinzip habe ich dann später auch auf den Fußball angewendet. Auch beim Fußballspielen. Ich hatte eine ganz andere Freude am Sport. Ich hatte eine ganz andere Kraft beim Rennen, beim Laufen, weil ich vorher mich von Gott habe füllen lassen, weil diese Freude sich auch auf meinen Körper dann am Ende ausgewirkt hat. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, diese Nähe zu Gott, die verändert meine Umstände und die verändert letztendlich, wenn ich das immer wieder und weitermache, verändert das dann auch mein Leben. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir Menschen geschaffen sind wie eine Art Gefäß. So, was ich bei mir und meiner Frau beobachte, ist, das, was uns im Herzen beschäftigt, das beeinflusst unsere Tage, unsere Emotionen und auch am Ende dann mein Leben. Und ich glaube, dass wir Menschen auf die Welt kommen mit einem Bedürfnis nach Erfüllung. Wir kommen erstmal leer auf diese Welt und dann werden wir gefüllt mit irgendwelchen Informationen, mit irgendwelchen Sachen, erst von den Eltern und irgendwann entscheiden wir dann selber für uns. Und wir Menschen, wir haben ein durstiges Herz. Wir suchen immer nach Erfüllung. Und wie viele von euch wissen, war das zum Beispiel bei mir jahrzehntelang. nicht Jesus, sondern ich habe meine Erfüllung definitiv erst im Tennis gesucht und dann im Fußball. Und es war so, dass meine Leistung, also letztendlich ist es nicht Fußball oder Tennis, sondern Leistung, was mich gefüllt hat, das hat am Ende dann auch mein Leben ausgemacht. Wenn ich gut gespielt habe, dann hatte ich eine geniale Woche, habe ich schlecht gespielt, hatte ich eine schlechte Woche. Und in den Wochen, wo ich gut gespielt habe, das hat schon mein Herz erfüllt. Also es hat sich schon auch gut angefühlt. Aber letztendlich war das nur ein kurzfristiger Durststiller. Und ich glaube, dass wir Menschen allgemein immer nach kurzfristigen oder oft nach kurzfristigen Durststillern suchen. Beispielsweise im Besitz. Also wir leben hier auf der Erde und gerade in Deutschland, wir dürfen sehr viel Besitz haben. Häuser sind eine schöne Sache und ich kann alles in mein Haus investieren. Aber ich glaube, auch das ist nur ein kurzfristiger Durststiller, weil irgendwann siehst du jemanden, der hat mehr, dann brauchst du auch wieder mehr. Oder Anerkennung ist auch so eine Sache. Wir suchen alle nach Anerkennung, weil wir wollen gesehen sein, wir wollen geliebt sein. Aber am Ende erfüllt uns das auch nicht ganz, wenn wir einfach immer nur es machen, um anerkannt zu werden. Und ich glaube, dass diese Durststiller so ähnlich sind wie dieses Bild, was ich mitgebracht habe. Dieses Bild, ich war nämlich 6 Wochen mit meiner Frau in Israel und ich dachte, irgendwas muss ich davon mitbringen, wenn ich schon 6 Wochen da bin. Dieses Bild ist vom Toten Meer. Und im Hintergrund, würdet ihr sehen, sind Palmen, es sind wunderschöne Berge. Es ist einfach ein traumhafter Ort. Und auch das Wasser, es sieht richtig schön klar und blau aus. Einfach richtig schön und rein. Im ersten Moment, würde ich sagen. Und dann im zweiten Bild und im dritten Bild, da seht ihr dann zum einen meine Hand. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber auf meiner Hand, da ist so was Dickeres. Das ist Salz. Ich habe nämlich einmal versucht, vom Boden des Wassers Sand hochzuheben. Und dann ist mir aufgefallen, dass es gar kein Sand ist, sondern Salz. Das heißt, dieses Wasser, was so wunderschön aussieht, wenn ich davon trinken würde, von dieser Quelle, dann würde ich nur noch durstiger werden. Ich bräuchte immer mehr und würde innerlich letztendlich trotzdem austrocknen. Ich will immer mehr davon, ich brauche immer mehr Anerkennung, ich brauche immer mehr Geld, aber am Ende stirbt mein Inneres dann doch. Und ich glaube, dass es bei vielen von uns so ist, dass wir immer wieder auch zu falschen Quellen laufen. Weil ich glaube, wir Menschen, wir brauchen geistlich Wasser und menschlich gesehen brauchen wir sowieso Wasser. Aber da wissen wir, wo wir hinlaufen. Wenn wir durstig sind, trinken wir keinen Alkohol, sondern trinken richtiges Wasser. Und Mose, Josua und David, die wussten ganz genau, wo eben diese gute Quelle ist. Und Jesus spricht von einer Quelle des lebendigen Wassers. Und das in Johannes 4. Dort spricht er mit einer Frau, die hat Erfüllung gesucht, auch überall bei Männern, aber hat es nicht gefunden. Und in Johannes 4, das ist die nächste Stelle, 10 bis 14, erzählt Jesus von dieser Quelle des lebendigen Wassers. Johannes 4, 10 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja gar keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins Ewige quillt. Das heißt, Jesus kennt diese Quelle des Wassers und gibt diese auch. Und in Johannes 7 erklärt er nochmal, was ist denn diese Quelle des lebendigen Wassers genau? Johannes 7, 37 bis 39. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, bei Jesus, durch den Heiligen Geist, dort ist die Quelle des lebendigen Wassers. Wenn wir an Jesus glauben, wie es die Schrift gesagt hat, wie es eben hier oben auch über mir steht, wenn wir an Jesus glauben, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist diese Quelle des lebendigen Wassers. Das heißt, wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du diese Quelle in dir. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann triff sie am besten heute. Weil wenn du wirklich erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann hast du genug, egal wie deine Umstände sind. Dann bist du nicht mehr durstig. Dann verändern sich auch deine Umstände. Und du bist glücklich und erfüllt, egal ob du jetzt mit dem Fahrrad hierher geradelt bist oder mit dem Porsche hierher gekommen bist. Das macht dann keinen Unterschied. Oder auch wenn es dir körperlich schlecht geht, du bist trotzdem erfüllt, weil du weißt genau, was du in dir hast und wer in dir lebt. Und ich glaube, dass nichts glücklicher machen kann als diese Erfüllung. Und diese Quelle, wenn man sich das vorstellt, eine Quelle, die überströmt. Das heißt, Jesus sagt, es werden Ströme des lebendigen Wassers aus uns fließen. Und das wünsche ich mir einfach für uns alle, dass wir das auch erfahren können. Wenn wir nämlich diese gute Quelle haben, die uns sättigt, dann können wir sogar anderen davon abgeben. Wir müssen es, glaube ich, sogar abgeben, weil wenn die übersprudelt, die kann das nicht in sich behalten. Irgendwann sind wir voll. Das heißt, wir müssen abgeben. Und ich glaube, wenn du diese Quelle in dir hast, dann wirst du früher oder später irgendwann genauso wie Johannes und Petrus sagen müssen, wir können nicht anders. Bei denen war es nämlich so, die waren im Knast, kamen raus und dann haben die Pharisäer gesagt, hört auf von Jesus zu erzählen, dann könnt ihr draußen bleiben. Und die haben gesagt, nein, wir können nicht anders als von Jesus zu erzählen. Das, was wir gesehen haben und gefühlt haben und gespürt haben, wir können nicht anders. Und ich glaube, dass das eben dieser Heilige Geist ist, der überquillt. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich sowas lese und höre, dann freue ich mich und weiß, das hat Gott für mich vorbereitet. Aber ich muss ehrlich sagen, an vielen Tagen oder auch vor vielen, die meisten Jahre meines Lebens, hat sich das nicht so angefühlt. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du dir diese Erfüllung wünschst oder ist es bei dir so, dass es wirklich raussprudelt. Du kannst gar nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Die Frage ist, sehnt ihr euch nach Erfüllung oder seid ihr zufrieden? Ich glaube, dass vielleicht die Sehnsucht bei uns oft da ist, dass wir mehr von Gott haben wollen, aber wir sind oft, das ist auch teilweise gut, wir sind oft ganz, ganz zufrieden mit unserem Glaubensleben, mit unserem Leben. Wir sind bodenständige deutsche Leute. Wir heben nicht direkt ab, sondern wir wissen, was wir haben und sind zufrieden. Das ist im normalen Leben auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, gerade im Glaubensleben ist Stillstand keine Option und auch eine falsche Zufriedenheit nicht gut, weil im Glauben geht es darum zu wachsen. Wenn ich in 10 Jahren wieder hier bin, dann hoffe ich, dass ich nicht mehr so predige wie jetzt. Dann hoffe ich, dass ich nicht mehr eine Ehe führe wie jetzt. Und ich hoffe auch, dass ich nicht eine Gottesbeziehung habe wie jetzt, sondern dass ich Jesus ähnlicher geworden bin, dass ich mehr von Jesus erkannt habe. Ich hoffe nicht, dass ich in 10 Jahren genau der gleiche Micha bin wie jetzt, sondern ich möchte Veränderung sehen. Und ich glaube, das gehört einfach zum Glauben dazu. Und deswegen frag dich vielleicht mal, ob du gerade Stillstand in deinem Glauben hast. Und wenn du bereit bist zum Wachsen, dann will ich dir wirklich sagen, es gibt so viele Bibelstellen, wo Jesus klar zu seinen Jüngern spricht und sagt, bittet und euch wird gegeben werden. Fragt in meinem Namen und es wird euch gegeben werden. Oder wer von Herzen nach mir sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Oder klopft an und euch wird aufgetan. Also Jesus spricht immer wieder davon, dass wir als seine Jünger, als seine Nachfolger, wir dürfen fragen. Und ich glaube, gerade die Frage und die Sehnsucht nach Gottes Nähe ist ein Wunsch, den will Gott auf jeden Fall erfüllen. Das ist etwas, was auf jeden Fall mit Gottes Willen übereinstimmt. Das ist kein ich-zentrierter Wunsch, sondern das ist ein Wunsch, den Gott sich wünscht. Er wünscht sich tiefe Beziehungen mit dir. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich Gott fragt und euch, ja, und auch vielleicht dafür betet, dass Sehnsucht in euch entsteht. Vielleicht ist bei dir gerade noch gar nicht so der Wunsch da oder du kennst gar nicht die Möglichkeiten, die eigentlich uns Christen bereitstehen, die Jesus für uns gegeben hat. Und deswegen möchte ich euch herausfordern, betet zu Gott und nehmt auch das an, was vielleicht dann kommen wird. Weil wenn wir uns Gott ganz hingeben, wenn wir wachsen wollen im Glauben, dann kann es auch gut sein, dass Gott uns eben Herausforderungen schenkt, an denen wir wachsen können. Und das ist auch, würde ich sagen, der Weg, wie ich zu dieser Predigt gekommen bin. Und das möchte ich jetzt an meinem persönlichen Zeugnis zu diesem Thema erzählen. Also wie ihr alle wisst, bin ich hier in dieser Gemeinde groß geworden, aufgewachsen, seitdem ich 4 bin. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein extrem gutes Fundament hier bekommen habe. Durch Simons Jugendstunden habe ich so extrem viel Theologie in mir drin gehabt, dass ich nicht den liberalen Lehren von allen möglichen Leuten verfallen bin. Und das ist richtig genial. Und ich bin extremst dankbar dafür. Und ich konnte auch lernen, wie sieht ein vernünftiges, gutes, christliches Leben aus. Das ist mir zwar extrem schwer gefallen, hat auch nicht funktioniert, aber ich wusste es theoretisch. Aber ich muss im Nachhinein sagen, dass meine Gottesbeziehung war oft einfach nur auf Vernunft und Wissen aufgebaut. Und das sind zwar wichtige Grundlagen, aber ich glaube, dass der Glaube nicht nur hier stattfinden sollte, sondern überwiegend würde ich sagen hier. Wissen ist gut, aber ohne Herz, wenn ich das nicht tief verinnerlicht habe und mich nicht tief betroffen habe, dann fehlt da etwas. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr Berichte von Missionaren aus anderen Ländern hört, wenn die erzählen, was dort passiert, wie Menschen Jesus begegnen, oder wenn wir von Muslimen hören, die von Jesus träumen, die einen komplett radikalen Lebenswandel haben. Und die erzählen und du denkst dir so, der erzählt von Jesus, als wäre das eine echte Person, die jeden Tag neben mir steht. Eine Person, die immer bei mir ist, die mein Leben verändert, die mir Sachen schenkt, die ich nicht verdient habe. Einfach eine wirklich, die haben eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus, wie in einer Ehe. Und da habe ich gemerkt, das ist krass, das kenne ich nicht, aber ich wünsche mir das. Und ich habe mir auch, ich muss sagen, ich bin in dem Punkt vielleicht nicht bodenständig, ich habe mir gesagt, ich bin ja nicht weniger wert, ich will das auch. Ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus, ich habe den Heiligen Geist, ich möchte das auch. Ich sehne mich nach so einer Sehnsucht. Weil diese Menschen, die brennen für Jesus, die können auch heutzutage, auch wenn sie keine Apostel sind, sie können nicht anders als von Jesus zu erzählen und diese Person gibt es nicht ohne Jesus. Und das hat bei mir eine tiefe Sehnsucht geweckt. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, wirklich Gottes Nähe zu erleben und Gottes Nähe kennenzulernen. Und dann habe ich gemerkt, da gehören einige Sachen dazu, die habe ich noch nicht ganz getan. Und das eine ist die völlige Hingabe zu Jesus. Also ich habe mein Leben schon recht früh Jesus gegeben, aber es gibt immer noch so Teile oder Bereiche, wo ich gesagt habe, da hätte ich gerne noch selber viel Mitspracherecht, da würde ich selber gerne noch entscheiden. Und das habe ich gemerkt, okay, wenn ich Gott ganz in meinem Herzen haben will, wenn er mich ganz erfüllen soll, dann muss ich ihm auch alles geben. Wenn ich ihm nur 99% gebe, ist das nicht alles. Und das habe ich gelernt, ich gebe ganz die Kontrolle an Jesus ab und habe versucht, ihn wirklich so tief in mein Herz reinzulassen, dass wirklich die dunkelsten Ecken, die sehr, sehr dunkel waren, dass da sein Licht reinleuchten kann. Und das war extremst schmerzhaft, aber unfassbar heilsam. Und es hat bei mir wirklich auch lange gedauert. Ich würde sagen, 1,5 Jahre habe ich immer wieder versucht, Gott einfach in Gottes Nähe mehr kennenzulernen und auf die Suche mich zu begeben und mein Herz wirklich ganz ihm hinzugeben. Und es hat nicht funktioniert. Und dann kam Gott sei Dank dieser geistliche Durchbruch, weil das war wirklich für mich einer das beste Jahr meines Lebens, war das Jahr, wo mein Vater gestorben ist. Viele kennen vielleicht meinen Vater noch. Und er wurde mir, also er ist gestorben bei einem Autounfall. Und als er gestorben ist, da war mein Herz kaputt. Und ich habe gemerkt, boah, ich kann mich auf nichts verlassen im Leben. Gar nichts. Ich wollte einfach nur noch abhängig sein von Jesus. Weil das ist das, worauf ich wirklich mein Leben bauen kann. Das ist das, was mich trägt. Das ist das, was mich erfüllt. Und das, deswegen war dieser sag ich mal, Schicksalsschlag, das war für mich das Beste, was hätte passieren können. Das war für mich ein komplett geistlicher Durchbruch, weil ich gemerkt habe, ohne Jesus geht gar nichts. Und da habe ich dann auch gelernt, wirklich alles an ihn abzugeben. Das ist bis ins letzte Detail. Und ich muss auch sagen, ab diesem Zeitpunkt hat sich mein Glaubensleben auch verändert. Es war wirklich, wirklich anders. Das, was vorher im Kopf war, dieses Wissen, dieses, was man alles weiß über Gottes Liebe, über Gottes Friede, über seine Gnade, das war von hier rübergewandert ins Herz. Und wenn ich jetzt beispielsweise regelmäßig, wenn ich hier bin, ich liebe unsere Gemeinde, komme ich hierher, mache mir hier eine Musikbox an, höre Lobpreis, lese in seinem Wort. Es ist jedes Mal so, wie wenn mich diese Liebe und diese Nähe komplett ins Herz trifft und mich übermannt. Ich muss weinen, ich muss mich freuen, ich kann ihm nur singen und danken, weil es so tief in meinem Herzen verankert und drinne ist. Und diese Präsenz, die ich jetzt suchen darf, diese Nähe, die ist mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen. Es gibt nichts Schöneres, als in Gottes Nähe zu sein und auch es zuzulassen, dass ich zulasse, dass er mir begegnen darf, wie er es will und nicht wie ich es will. Weil oft hatte ich immer, das war auch ein Problem, hatte ich so eine Box, so und so hat Gott mir zu begegnen, so und so habe ich das gelernt und anders habe ich Angst davor. Und ab diesem Zeitpunkt, wo mein Vater gestorben ist, habe ich diese Angst verloren, weil ich dachte, ich habe nichts zu verlieren, ich will nur noch Gott, egal wie, du machst das, wie du es für richtig hältst. Und das war der Wendepunkt, absolut. Und seitdem kann ich auch nicht anders und bin wirklich voller Freude mit ganzem Herz dabei und kann auch wirklich nicht anders als von Jesus zu erzählen, weil er hat mich wirklich gerettet und befreit. Und das habe ich bei vielen Christen kennengelernt. Beim Studium gab es einige Leute, die genau das Gleiche auch erlebt haben wie ich. Nicht unbedingt mit einem Schicksalsschlag, man kann das auch, denke ich, umgehen, würde ich mir wünschen für uns. Aber viele, die das wirklich genau gleich erlebt haben, diese Nähe Gottes, die verändert und wo Leute wirklich auch einen Lebenswandel erst dann vollzogen haben. Weil im Wissen und Verstand, das ist gut, aber ich glaube, erst wenn das Herz voll dabei ist, dann kann ich mein Leben wirklich ändern. Weil dann mache ich nicht aus Pflicht, lese ich Bibel, aus Pflicht halte ich mich an Regeln und Gebote, sondern aus einer Liebe heraus. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir aus einer Liebe heraus Gottes Wort lesen, dass wir es auch leben und dass wir auch unsere Mitmenschen eben genauso lieben. Weil diese Liebe kommt von Gott und sie muss raus, sie muss rüber. Das heißt, sie muss an unsere Gemeindemitglieder, sie muss an unsere Arbeitskollegen. Und dann sehen die Leute diese Veränderung, dieses veränderte Herz. Und ich bin mir sicher, das weckt Sehnsucht bei euren Arbeitskollegen, bei den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, weil es ist was anderes. Es ist was andere Menschen nicht kennen können, weil sowas finden wir wirklich allein bei Jesus. Und ich will uns zum Abschluss drei Sachen mitgeben. Und zwar das Erste, kommt gleich, eine Sache möchte ich noch davor sagen. Ich möchte uns wirklich nochmal bewusst machen, der Heilige Geist, der ist genau so in uns wie in den Aposteln gewesen. Das ist nicht weniger Heiliger Geist als damals, den wir in uns haben. Und das muss uns klar sein. Der Heilige Geist ist heute immer noch die Quelle des lebendigen Wassers. Deswegen traut ihm was zu, betet, dass er wirklich in eurem Leben Veränderung bewirkt. Und dann werdet ihr wirklich sehen, wenn ihr euer ganzes Leben, euer ganzes Herz Jesus gebt, dass diese Quelle, die vielleicht manchmal so ein bisschen versiegt ist, die wird geöffnet und dann könnt ihr nicht mehr anders. Und dann wird sich auch euer Leben verändern. Und jetzt möchte ich zu den drei Punkten kommen, die wir mitnehmen können, wo wir versuchen können, das umzusetzen. Das allererste ist, gebt die Kontrolle an ihn ab und werde abhängig von Jesus. Versucht wirklich, die Kontrolle mal loszulassen. Das fällt uns Deutschen oft sehr schwer. Wir haben viel Kontrolle, wir haben viele Versicherungen, aber letztendlich das Einzige, was uns wirklich helfen kann, das Einzige, was wirklich trägt, ist Jesus, ist das von Gott. Weil der kann Dinge tun, die können wir nicht beeinflussen. Und das ist genial. Das Zweite ist, sucht seine Nähe. Und zwar, wie kann das praktisch aussehen? Zum einen Betet mutig. Seid euch bewusst, der Heilige Geist lebt in euch. Jesus hat euch als Kinder Gottes berufen und ihr dürft ihm Fragen stellen. Ihr braucht keine falsche Angst haben. Wir dürfen Gott für Sachen bitten. Und gerade wenn es darum geht, dass unser Herz sich verändert, dass unsere Umstände sich verändern, wir dürfen Gott darum bitten. Deswegen betet mutig wie Mose. Und dann das Nächste daran, nehmt euch Zeit. Ich glaube, in so 5 bis 10 Minuten, da wird es schwer, Gott wirklich nahe und tief zu begegnen, weil wir haben so viel, was uns beschäftigt, durch unsere Arbeit, durch unser Leben. Und das braucht Zeit, das abzugeben, bis unser Herz wirklich bereit ist, eben in dieser Nähe zu sein. Und deswegen nehmt euch Zeit wie Josua oder noch viel besser, nehmt euch Zeit wie Jesus und geht an einen einsamen Ort. Jesus ist eh das beste Vorbild. Und dann das Nächste, lest Gottes Wort und lobt ihn mit seinem Wort, wie David es tat. Ich glaube, Davids Psalme sind so inspirierend und so tief ergreifend, weil David sie aus dieser Nähe Gottes, aus diesem Verlangen geschrieben hat, Gott näher kennenzulernen, diese Beziehung zu haben. Ich glaube, diese Psalme, die David geschrieben hat, die sind ganz tief aus seinem Herzen und deswegen treffen die uns oft auch so, weil wir auch solche Worte in uns drinne haben. Und deswegen versucht Gott wirklich zu loben mit dem tiefsten Inneren, was in euch drin ist. Und dann der letzte Punkt. Seid mutig, Schritte im Glauben zu gehen. Ich glaube, wirkliche Nachfolge hat leider nichts zu tun mit Komfortzone. Jesus hat immer wieder den Jüngern gesagt oder Leuten, die ihm nachfolgen wollen, dass sie alles aufgeben sollen. Und da war nicht gemeint, okay, du kannst noch einen gewissen Teil behalten, sondern sie müssten alles abgeben. Und Jesus hat sie immer wieder gefordert, geht Schritte im Glauben und vertraut darauf, dass ich bei euch bin. Und kurz bevor Jesus in den Himmel hochgefahren ist, hat er gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und er hat eben diesen Heiligen Geist gesendet. Jesus hat auch gesagt, es ist besser, dass ich gehe und der Geist kommt. Und er ist bei uns durch den Heiligen Geist. Und deswegen traut euch Schritte im Glauben zu gehen, weil Jesus wird euch begleiten. Amen. Ich möchte uns noch den Segen zusprechen und ihr dürft gern dazu aufstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.